So, heute Gebet die zweite. Ich habe mal nachgedacht, wenn ich so an mein eigenes Leben als Beter zurückdenke, fällt mir auf, dass ich am Anfang, als ich so anfing zu beten, sehr damit beschäftigt war zu überlegen, was sage ich da eigentlich und wie sage ich das? Und später rückte dann eine ganz andere Frage in den Mittelpunkt, dass es nämlich bei diesem Gespräch mit Gott, wie bei jedem Gespräch, auch darauf ankommt, dass wir nicht nur reden, sondern auch, zuhören. Und das ist bei Gott natürlich jetzt auch wieder nicht so selbstverständlich, denn so per Megafon vom Himmel hat er zu den wenigsten von uns vermutlich bisher gesprochen. Doch gehört es zum Kernbestand des christlichen Glaubens, dass Gott redet und dass man Gottes Wort vernehmen kann. Und wenn ich jetzt einen Bibeltext gleich vorlese, dann seufzt vielleicht der eine oder andere innerlich und denkt, ja, in der Bibel, nicht? Da redet Gott ja bei jeder Gelegenheit, nicht? Aus brennenden Büschen und aus Wolken und sogar aus Eseln, nicht? Und dann wird er zur Feier des Tages auch noch Mensch und redet zu jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber bei mir herrscht irgendwie Funkstille. Ja, und da habe ich was. Da habe ich nämlich eine Geschichte für uns, die kennt jeder, der vor zwei Wochen nicht geschlafen hat, schon, weil da habe ich sie schon mal vorgelesen. Da ging es nämlich um den jungen Azubi Samuel. Und der ist so herrlich normal. Und ich habe zu dem Text jetzt noch ein paar andere Gedanken, die ich gerne auch noch mit euch teilen möchte. Darum, weil es zwei Wochen her ist, lese ich ihn nochmal. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und er ging hin, legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal, und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin, leg dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, dein Knecht hört. Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort, da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nichts gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immerdar. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts, Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit vertraut war, Prophet des Herrn zu sein. Ich habe es ja schon öfter gesagt, ich liebe die Bibel für ihren Lebensrealismus. Die Geschichten, die wir dort finden, die zeigen uns keine religiös reibungslos funktionierenden Helden, sondern sie zeigen Menschen, wie sie nun mal so sind. Menschen im Zwiespalt, Menschen mit Charakterschwächen, mit Licht und Schatten halt. Von Samuel, dem Ziehsohn des Priesters Eli, heißt es hier, er dient dem Herrn, gleichzeitig aber, er hatte den Herrn noch nicht erkannt. So ist das halt. Es ist mit dem Glauben oft viel verworrener, als wir das in unserem Streben nach so klaren Etikettierungen oder auch auf der Suche nach der eigenen Identität oft wahrhaben wollen. Das kann dann so ablaufen. Glaubst du an Gott? Ja, irgendwie schon. Ich bin von Kind auf damit aufgewachsen, mit diesen biblischen Geschichten. Wir haben auch zu Hause gebetet und das war mir auch wichtig. Die Begleitung Gottes ist mir schon Gewissheit, aber Gottes Stimme so auf du und du, das ist mir so noch nicht begegnet. Also Samuel wird uns hier gezeigt als ein typischer Normalo, ein frommer Mensch, wie wohl viele von uns sich auch selbst verstehen. Und da ist es doch interessant, dass Gott mit solchen gewöhnlichen Menschen etwas vorhat. Gut, bei Samuel nimmt die Sache dann einen sehr außergewöhnlichen Lauf. Er wird zum Propheten berufen. Gott macht ihn zum Sprachrohr seines Willens, um ganz speziell durch ihn zu den Menschen, zu seinem Volk zu reden. Damals hatten die Menschen noch keine Bibel, noch keine heilige Schrift, sodass Gott auf diese Weise seinen Willen mitteilte, wenn sein Volk auf krummen Wegen unterwegs war. Aber auch für uns birgt diese Geschichte einen wichtigen Hinweis. Es gibt offenbar Zeiten der Stille, wo wir besonders sensibel für Gottes Wort sind. Es ist einfach so, nicht, wo die Wörter schweigen, da kann das Wort laut werden. Oder auch umgekehrt, mit einer Formulierung des Kirchenvaters Augustin, wo das Wort wächst, verstummen die Wörter. Wir brauchen die Stille, um wieder hören zu lernen. Erst wenn die Tagesgeräusche verebben, können wir auch den Stimmen Aufmerksamkeit schenken, die vielleicht nicht so aufdringlich, dafür aber eindringlich zu uns sprechen wollen. Das kann zum Beispiel darin geschehen, dass wir in der Stille so ein Bibelwort nachklingen lassen, das wir gehört oder gelesen haben und das uns noch so nachhängt. Und es hat sich für viele Christen bewährt, Bibelworte gleichsam wie die Kuh auf der Weide immer wieder zu kauen, sie neu zu bedenken, im Zusammenhang der eigenen Lebenssituation gleichsam von innen her zu verkosten und wirken zu lassen wie so ein Teeblatt, das unter dem Aufguss so langsam sein Aroma entfaltet. Das ist gut, diese Gedanken dann auch mit ins Gebet hineinzunehmen, sie auszusprechen, ihr Echo zu vernehmen und das Gebet mehr und mehr als eine Zeit des Hörens zu erleben. Manchmal kann es sein, dass einem erst Tage, ja Wochen später so ein Wort in der Stille mit einem Mal aufgeht. Dass es sich zu öffnen beginnt, vielleicht aufgrund besonderer Lebensumstände, eben diese in ein besonderes Licht eintaucht. Und Zeit der Stille bieten die Chance für neues Hören. Und aus diesem Hören kann dann auch der Impuls für substanzielles Reden und Handeln erwachsen. Und gerade hier sind wir beim Kern dessen, um was es Gott geht. Menschen, die dem Glauben fernstehen, die denken ja oft fälschlich, Christsein bedeutet, dass man so einen bunten Strauß von Regeln befolgt. Dann kriegt man erstmal schlechte Laune, weil es so viel ist, und nichts darf man und so. Vor allen Dingen, dass das Spaß macht. Und dann im Gegenzug wird der mürrische alte Herr sich dann zumindest kulant erweisen. Das könnte so eine Idee sein, die man da hat. Also kurz gesagt, Christsein ist Gehorsam gegenüber den Geboten, wobei man Gehorsam so mit preußischem scharfen R aussprechen muss. Gehorsam. Wir wollen es uns jetzt nicht so einfach machen und zu sagen, nee, das Gegenteil wäre wahr. Das stimmt auch nicht. Aber es stimmt auch, dass Gehorsam schon eine Rolle spielt im christlichen Glauben. Und deshalb, kleine Beobachtung, Gehorsam kommt ja schon so worttechnisch vom Wort hören. Christsein ist eine Ohrenreligion und eine Herzensreligion natürlich auch, denn hören tun wir mit den Ohren und mit dem Herzen. Gott sitzt nicht lautlos in seinem Himmel, sondern er spricht durch sein Wort zu uns. Er kommt uns nahe, er sucht unsere Nähe, er ist der Gott mit uns, der Immanuel, wie wir es in den Weihnachtsverheißungen immer wieder hören. Gott ist sich selbst anscheinend nicht genug, sondern er sehnt sich nach Beziehung. Er will uns seine Stimme hören lassen, er will mit uns sprechen, er will, dass wir ihm unsere Gedanken mitteilen und unsererseits hören, was er zu sagen hat. Und hier hat der Gehorsam seinen Ort. Wir sind nicht stumme Befehlsempfänger, sondern wir sind erhoffte Partner der Sehnsucht Gottes, der sich uns so gerne mitteilen möchte. Wir dürfen auf das hören, was er uns als der allmächtige und zugleich der liebende Gott zu sagen hat. Und dann kann man ja nicht ernsthaft Anstoß an sowas wie Gehorsam nehmen. Nicht? Wir hören doch auch sonst ständig auf irgendwelche Stimmen und auch Ratschläge. Wir hören auf den Fitnesstrainer, den Ernährungsberater, den Steuerberater, den Zahnarzt, den Anwalt und wir kaufen das Brot, das uns der Bäcker empfiehlt oder was bei Rewe gerade im Sonderangebot ist. Wir glauben der Doku im Fernsehen, wir buchen mitunter blind einen Flug auf irgendeine verflixte Mittelmeerinsel, weil uns ein Reisebericht im Fernsehen so begeistert hat. Wir tun all das und sollten auf den Schöpfer des Universums, der es ja nun wirklich nicht nötig hat, uns irgendwas zu verkaufen, sollten auf den nicht hören, sollten ihm nicht gehorsam sein? Also, ich sag mal, ich glaube, es überrascht euch jetzt nicht, doch sollten wir. Aber wie geht das? Wie hören wir konkret auf Gott, so mitten im Geraffel des Alltags? Wie bekommen wir Impulse für unser Leben, die wirklich von ihm sind und nicht das Produkt unserer Sehnsüchte, unserer Wünsche? Ich fand das mal in ausgesprochen konkreter Weise in den Tagebuchaufzeichnungen von Dietrich Bonhoeffer, der ja bald seinen 120. Geburtstag hat, dieser bekannte Theologe und Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Da wird vor allem eins klar, Gottes Weg mit uns ist nicht unbedingt der Weg unserer Neigung, sondern der Weg des Vertrauens darauf, dass Gott es gut mit uns meint und uns nach seinem Plan leitet. Ich muss das kurz erklären, nicht? Also Bonhoeffer hatte sich 1939 am Vorabend des Zweiten Weltkrieges über seine ökumenischen Kontakte eine Dozentenstelle in Amerika, in New York, besorgt. Und nun war er dort. Man hatte ihm sogar beteuert, dass es eine richtige Gebetserhörung sei, dass er nach New York gekommen war. Und doch war der irgendwie unruhig und fragte sich, ob es die richtige Entscheidung war, in dieser für Deutschland so wichtigen Phase fern von der Heimat zu sein. Und sein Tagebuch in diesen Tagen 1939 liefert nun so einen atemberaubenden Dreiklang aus der Verarbeitung des Tagesgeschehens, dem Nachdenken über Gottes Gebot und den Gedankenanstößen, die er aus Gesprächen, aus Predigten und aus der Tageslosung aufgenommen hat. Und der Leser, der nimmt nun Anteil an dieser ganzen Verworrenheit dieses Lebens mit den Gedanken, die mal in diese, mal in jene Richtung tendieren, bleiben oder fahren. Angenehmes Leben als Professor in New York oder zurück nach Deutschland. Und mit der bekennenden Kirche, das war die Kirche, die sich gegen den Nationalsozialismus gewandt hatte, mit der Leiden. Und am Anfang merkt man richtig aus dem Tagebuch, es ist nur Verwirrung. Ich kenne mich nicht mehr aus, schreibt er. Und dann, aber er kennt sich aus, damit meint er Gott. Juni 1939 war das. Und man redet Bonhoeffer zu, bleib doch länger. Und die Losung sagt an jenem Tage, wer glaubt, flieht nicht. Er geht in einen Gottesdienst. Der Pfarrer sagt vom Leben eines Christen, dass es der täglichen Freude dessen gliche, der auf dem Weg nach Hause ist. Auf dem Weg nach Hause. Bonhoeffer trifft das wie ein Schlag. Und dann kommt das entscheidende Wort. Wieder ist es die Tageslosung. Jene Zusammenstellung von täglichen Bibelworten der Herrnhuter Brüdergemeinde. Viele von uns kennen die auch. 2. Timotheus 4. Komme noch vor dem Winter. Es ist das Wort von Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und Bonhoeffer, der war Bibellehrer, der kannte den Kontext. Timotheus soll das Leiden des Apostels teilen und sich nicht schämen. Komme noch vor dem Winter. Es könnte sonst zu spät sein, kommentiert er in seinem Tagebuch. Das Apostelwort spricht in sein Leben hinein. Und das Wort für Timotheus wird ihm zur Anrede für seine persönliche Lebenssituation. Komme noch vor dem Winter und leide mit Deutschland. Es ist dein Land. Es ist der Ort, an den dich Gott gestellt hat. Deutschland ist deine himmlische Platzanweisung. Das ist keine Neigungsentscheidung. Es ist eine Glaubensentscheidung. Und als er 14 Tage später mit dem letzten Schiff Manhattan hinter sich lässt, lautet die Losung: Ich danke dir, dass du mich gedemütigt hast und lehrst mich deine Rechte. Es ist ein Wort aus Bonhoeffers Lieblingspsalm, dem 119. Wir lernen, Gott spricht, er leitet und er führt durch sein Wort. Nicht so weit die Tagebuchnotizen Bonhoeffers als ein, ich finde, total bewegendes Beispiel dafür, wie Gott zu Menschen auch in unserer Zeit sprechen kann. Und Bonhoeffer war der Ansicht, dass wir dieses Hören regelrecht einüben können, damit Gott Gelegenheit bekommt, zu uns zu reden und wir dabei erkennen, was er mir heute, also nicht nur so allgemein, sagen will. Es sei deshalb ratsam, der Gebetszeit einen Abschnitt aus dem Wort Gottes zugrunde zu legen, empfiehlt Bonhoeffer. Das kann dann zu einer regelrechten Sprachschule für unser Lebensgespräch mit Gott werden. Bonhoeffer wörtlich: Auf dem Grund der Schrift lernen wir in der Sprache, in der Gott zu uns gesprochen hat, zu Gott sprechen, wie das Kind zum Vater. Das geschieht wie jeder Spracherwerb nicht von heute auf morgen, sondern es braucht Zeit. Und Bonhoeffer hat sich deshalb zur Angewohnheit gemacht, einen Bibeltext von nur 10 bis 15 Versen eine ganze Woche lang in sich aufzunehmen. So wie man das Wort eines liebenden Menschen in sich aufnimmt, um ihm selbst nahe zu sein. Also es geht nicht um irgendwie so ein analytisches Zergliedern des Textes mit dem Ziel, dass man irgendwie möglichst viel Wissen daraus zieht, sondern es geht allein um die Frage, was sagt das mir? Was sagt Gott mir? Heute, persönlich in mein Leben, in meine Situation, in der ich gerade stecke. Wir kehren zurück zum Predigtext. Über Samuel haben wir gesprochen, über Eli noch nicht. Eli ist Priester und versieht zusammen mit seinen Söhnen den Opferdienst am Heiligtum in Silo. Tempel gab es damals noch nicht. Auch Eli hatte schon Gottes Stimme gehört. In der Tat hat ihm Gott sehr unmittelbar das sehr fragwürdige Tun seiner Söhne aufs Herz gelegt. Er hatte bei Eli den Finger in die Wunde gelegt, dass seine Söhne den Priesterdienst für ihre eigenen Zwecke missbrauchten. Religion war für sie ein Geschäft, das sie für sehr diesseitige Interessen nutzten. Aber leider hatte dieser Fingerzeig Gottes den alten Eli nur sehr halbherzig das Anliegen Gottes angehen lassen, im Heiligtum wieder für klare Verhältnisse zu sorgen. Ja, er hatte mal was gesagt, von wegen, dass das alles nicht so in Ordnung ist, aber vermutlich hat Gott wohl eher an eine Reaktion gedacht, wie sie Jesus dann viel später sehen ließ, als er die Händler aus dem Tempel warf. Und so lässt Gott den Eli durch Samuel auch unmissverständlich mitteilen: Du hast Schuld auf dich geladen, weil du gesehen hast, was deine Söhne getan haben, wie sie sich verhalten haben, aber wirklich was dagegen getan hast du nicht. Also wir lernen, Gottes Stimme hören und wirklich zu hören, das kann auch durchaus zweierlei sein. Hören und gehorchen gehören aber zusammen. Und vielleicht, ich will die These mal wagen, ist es bezeichnend, dass Eli, der hier schon seit geraumer Zeit in gelebtem Ungehorsam verharrt, nun umso brennender an weiteren Offenbarungen Gottes interessiert ist. Die letzten Worte Gottes, die waren nicht so prickelnd, muss man zugeben. Also lass mal hören, gibt's vielleicht ein paar neue, ein paar angenehmere für uns. Herr, noch ein Wort. Die bisherigen haben mir nicht gefallen. Oder auch die andere Variante. Bei mir ist schon so lange Funkstille in Bezug auf Gott. Vielleicht bringen die Offenbarungen, die andere empfangen, wieder so ein bisschen Schwung in meine eigene geistliche Praxis. Man kann das total super fromm verpacken, nicht? Eli tut das in Vollendung. Es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. So ein schöner, so ein gottergebener Satz. Und doch die reine Heuchelei, wenn die vorherigen Worte Gottes nicht im Gehorsam aufgenommen wurden. Deshalb dann auch das empfindliche Strafwort Gottes. Ich möchte in diesem Zusammenhang mal andeuten, dass mir der Hunger nach neuen prophetischen Worten, nach Impulsen und Bildern, wie wir sie im charismatischen Spektrum der Kirche zuweilen finden, deshalb auch, sagen wir mal, ambivalent erscheint. Ich möchte fragen, ist das denn wirklich so, dass der Reichtum des Wortes Gottes, wie er uns in der Bibel überliefert wird, dass wir den auch nur annähernd ausgeschöpft hätten? Also, dass man diesen Drang nach neuen, nach persönlichen Offenbarungen fördern sollte? Also ist das wirklich Gottergebenheit oder könnte es vielleicht auch manchmal so eine Spielart religiöser Selbstverliebtheit sein, die sagt, Gott hat alle Menschen lieb, aber mich ganz besonders. Und deshalb gibt es für mich über die Worte der Apostel und Propheten hinaus noch so ein paar Sondereinheiten. Nicht klar doch, nach dem Motto, für die Masse reicht das Konzert sicher, aber ich gehe hinterher noch Backstage. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich bin gewiss, dass es so ein Vernehmen der Stimme Gottes tatsächlich gibt, wie sie Samuel auch hört. Aber nach meiner Erfahrung und auch der Reformation und der alten Kirche war das nie der Normalfall der Kommunikation Gottes mit den Gläubigen. Der Predigtext sagt es auch. Des Herrn Wort war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Es scheint mir nach dem Fall und der Austreibung aus dem Paradies einfach der Normalfall, sozusagen die Standardeinstellung unserer Existenz zu sein. Die Spaziergänge mit Gott im Garten, die sind jenseits von Eden vorbei. Die Sünde liegt wie so ein Störsender über unserem Leben. Und entsprechend ist es leider nicht so, dass Gott uns Menschen bei jeder Gelegenheit ins Ohr flüstert, was wir nun als nächsten Schritt tun sollen. Das Leben ist einfach unübersichtlich und erfordert im Suchen nach Gottes Willen eben in der Regel diese Mischung, nicht, aus einer Erkenntnis der Gebote, einer Begutachtung der eigenen Situation, dem Einsatz des Verstandes und dem geübten Hören auf das Wort Gottes, wie wir es bei Bonhoeffer beispielhaft nachvollziehen konnten. Also wir sind als Menschen ganzheitlich mit allen unseren Sinnen und Erkenntnisfunktionen gefordert. Hier bin ich, sagt Samuel. Samuel steht ganz und gar vor Gott. Nicht nur so ein Teil von ihm, nicht nur so die spirituellen Antennen, sondern er als ganze Person mit seinen Fragen an das Leben, seinen Befürchtungen, auch seinen Zweifeln, all den Plänen und Gedanken steht er da und sagt, hier bin ich, ja. Dir gehöre ich, tu mit mir, was jetzt nötig ist. Ich will meinen Willen hinten anstellen, hier bin ich. Du hast gesagt, wir müssen reden. Und ich höre zu, so gut ich kann. Amen.